Manche Christen empfinden die Offenbarung wie ein schwer verständliches Bilderbuch, Drachen, Frauen, Städte und Zahlen scheinen losgelöst vom Alltag zu schweben. Doch je länger man die Schrift liest, desto deutlicher wird, dass Gott keine abstrakten Prophetien gibt, sondern durch Bilder tief in unser Glaubensleben hineinredet. Die strahlende Frau aus Offenbarung 12 ist ein solches Bild. Sie erzählt die Geschichte von Gottes Volk im Kampf, in der Geburt und in der Herrlichkeit und stellt uns die Frage, wo wir in dieser Geschichte stehen. Die strahlende Frau als Gesamtheit von Gottes Volk. Wenn die Offenbarung in ihrem letzten Teil das Zeichen einer strahlenden Frau zeigt, wird damit ein Faden aufgenommen, der durch die ganze Schrift gespannt ist. Schon in 1. Mose treten Menschen hervor, die Gott ruft und aus dem Dunkel der Weltgeschichte herausstellt, Abraham, Isaak, Jakob, Josef. Sie leuchten wie einzelne Sterne am Nachthimmel, sie sind weder vollkommen noch zahlreich, aber sie tragen das erste Licht eines neuen Weges mit Gott. Später formt der Herr aus ihren Nachkommen ein ganzes Volk, das unter dem Gesetz lebt und in der Stiftshütte und im Tempel ein abgeleitetes Licht empfängt, wie der Mond, der nicht aus sich selbst scheint, sondern das Licht der Sonne widerspiegelt. Darum heißt es über Israel, nur euch habe ich erkannt von allen Geschlechtern der Erde, darum werde ich an euch alle eure Schuld heimsuchen. In diesen Patriarchen und in diesem Volk beginnt eine Geschichte, die auf etwas Größeres zielt als eine einzelne Person oder eine Epoche. Wie ich bereits betont habe, ist diese Frau weder Maria, die Mutter Jesu, noch einfach die Kinder Israels. Sie ist die Gesamtheit von Gottes Volk. Als ich in Taiwan war, habe ich den Ausdruck »die Gesamtheit von Gottes Volk« nicht verwendet. Diese Formulierung ist mir erst in dieser letzten Phase meines Dienstes gekommen. Mit dem Kommen Christi öffnet sich diese Geschichte. Er ist die wahre Sonne der Gerechtigkeit, die aufgeht, um Heilung unter ihren Flügeln zu bringen. Wer an ihn glaubt, wird in ein neues Volk hineingeboren, das nicht mehr durch Blut und Abstammung begrenzt ist, sondern durch Geist und Glauben geprägt wird. Diese Gemeinde ist im Bild der Frau mit der Sonne bekleidet, sie trägt Christus selbst als ihr Gewand, ihr Licht, ihre Würde. Am Ende der Offenbarung erscheint noch einmal eine Frau, nun als Stadt gestaltet, das neue Jerusalem, die Frau des Lammes. In ihren Toren stehen die Namen der 12 Stämme Israels, in ihren Grundsteinen die Namen der 12 Apostel des Lammes. So werden alttestamentliches Israel und neutestamentliche Gemeinde nicht auseinandergerissen, sondern in einer gemeinsamen Gestalt zusammengefasst. Die strahlende Frau ist die Gesamtheit der Erwählten und Erlösten, all jene, die Gott durch alle Zeiten hindurch zu sich ruft, reinigt und formt. Wer so auf die Frau schaut, entdeckt darin nicht zuerst ein Rätsel der Prophetie, sondern eine verdichtete Darstellung von Gottes Herz über die Jahrhunderte. Hinter den wechselnden Formen, Patriarchen, Volk unter dem Gesetz, Gemeinde der Nationen, endzeitliche Braut, steht eine einzige Absicht: Gott will sich ein Gegenüber gewinnen, das ihn erkennt, liebt und widerspiegelt. In Hosea heißt es über Israel, und ich will dich mir verloben auf ewig, ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und in Recht und in Gnade und in Barmherzigkeit. Diese Verlobung zieht sich geistlich weiter bis in die Gemeinde hinein und findet ihre Vollendung im Hochzeitsfest des Lammes. Wenn die Schrift die Frau so weit spannt, dann öffnet sie auch unseren Blick. Glauben geschieht nicht im luftleeren Raum, er ist hineingenommen in eine große Geschichte, die vor uns begonnen hat und nach uns weitergeht. Aus dieser Perspektive kann ein stiller Trost erwachsen. Die eigene Glaubensbiografie, mit ihren Brüchen und Fragen, ist nur ein kurzer Abschnitt in einem sehr langen Weg, auf dem Gott seine Frau bereitet. Die Patriarchen kannten weder das Gesetz noch das Evangelium in seiner Klarheit, Israel kannte Christus nur in Schatten, die ersten Gemeinden hatten das Neue Testament noch nicht voll vorliegen, und doch waren sie alle Teil dieser einen strahlenden Frau. So darf auch ein unscheinbares, manchmal schwankendes Leben in Christus wissen, es ist eingefügt in die Gesamtheit von Gottes Volk. Diese Einfügung verleiht Würde und Gelassenheit. Inmitten einer zerrissenen Welt erinnert die Vision der Frau daran, dass Gott nicht die Bruchstücke religiöser Bemühungen sammelt, sondern über alle Generationen hinweg eine einzige, geliebte, strahlende Gemeinschaft formt. Nur euch habe ich erkannt von allen Geschlechtern der Erde, darum werde ich an euch alle eure Schuld heimsuchen. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen, und Heilung ist unter ihren Flügeln. Wer die Frau als Gesamtheit von Gottes Volk erkennt, lernt, den eigenen Glauben nicht nur individuell, sondern als Teil eines großen, von Gott geführten Zuges zu verstehen. Das bewahrt vor isoliertem Denken, relativiert persönliche Krisen und schenkt eine tiefe Dankbarkeit, zu diesem überzeitlichen Volk zu gehören, das Gott sich als sein Gegenüber bereitet. Die Geschichte der Frau, Kampf, Geburt und Herrlichkeit. Die Offenbarung erzählt die Geschichte der Frau nicht als idyllische Biografie, sondern als dramatischen Weg durch Bedrängnis. Gleich zu Beginn von Offenbarung 12 sehen wir sie in Geburtswehen, bekleidet mit der Sonne, den Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt einen Kranz von 12 Sternen. Vor ihr steht der große, feuerrote Drache, bereit, ihr Kind zu verschlingen. In diesem Bild verdichtet sich der geistliche Kampf, in den Gottes Volk seit jeher verstrickt ist, wo Gott neues Leben hervorbringt, regt sich der Widerstand des Feindes. So war es bei der Geburt Moses unter der Bedrohung durch den Pharao, so bei der Geburt Jesu unter der Gewalt des Herodes, so bei jedem Aufbruch geistlichen Lebens in der Geschichte der Gemeinde. Die Frau ist nicht trotz, sondern mitten in den Wehen herrlich bekleidet, ihre Würde wird nicht von der Bedrängnis aufgehoben. Daher ist Kapitel 13 eine Ergänzung zu Kapitel 12 und beschreibt, was geschehen wird, wenn der rote Drache die Frau verfolgt. In dieser Zeit wird ein Tier, der Antichrist, aus dem Meer hervorkommen und sich mit dem Drachen eins machen, um Krieg gegen die Heiligen, Gottes Volk, zu führen. Aus ihr wird der Manneskind hervorgebracht, der alle Nationen weiden wird mit eisernem Stab. Dieser Sohn steht für die überwinnende Seite von Gottes Volk, jene, in denen die Herrschaft Christi konkret Gestalt gewinnt, so dass sie der Finsternis widerstehen und dem Feind nicht nachgeben. Um diese Geburt herum entfaltet sich das, was die folgenden Kapitel schildern, der Drache stürzt zur Erde, seine Wut flammt auf, und in Offenbarung 13 tritt das Tier, der Antichrist, aus dem Meer hervor und verbindet sich mit der Macht des Drachen. Die Geschichte der Frau verläuft hier nicht in ruhigen Linien, sondern durch Zeiten, in denen Glaube unter massiven Druck gerät. Dennoch heißt es über Gottes Volk, und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Der Sieg entsteht nicht aus eigener Kraft, sondern aus dem Festhalten an dem, was Christus getan hat und was Gott über ihn ausgesprochen hat. In dieser Phase wird die Frau in die Wüste geführt, einen Ort, an dem sie fern von der Öffentlichkeit, aber nah bei Gottes Versorgung lebt. Das erinnert an Israel, das nach dem Auszug aus Ägypten in der Wüste mit Manna genährt wurde, und an Elia, den Gott am Bach Krit durch Raben versorgte. Die Wüste ist kein romantischer Rückzugsraum, sondern ein Platz, an dem das eigene Unvermögen spürbar wird und Gottes Treue umso deutlicher hervortritt. Zugleich steht dieser Rückzug im Kontrast zu Babylon, der großen Hure, die im Luxus der Weltreiche schwelgt und sich mit den Mächten dieser Zeit verbindet. Wenn Babylon schließlich fällt, tritt dieselbe Frau, die durch Wehen und Wüste gegangen ist, in neue Gestalt hervor, als Braut beim Hochzeitsmahl des Lammes und als Frau des Lammes in der neuen Schöpfung. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen, und seine Frau hat sich bereitet. Die Geschichte der Frau ist damit kein loses Nebeneinander von Symbolen, sondern eine Zusammenfassung des Weges von Gottes Volk, Geburt in Bedrängnis, Bewahrung in der Verborgenheit, Kampf gegen eine Übermacht, die doch begrenzt ist, und schließlich Offenbarung in Herrlichkeit. Wer sein eigenes Leben in dieser Linie wiederfindet, sieht Leid, Anfechtung und Phasen der Verborgenheit in einem anderen Licht. Sie sind nicht Beweis dafür, dass Gott uns vergessen hätte, sondern Stationen auf einem Weg, den die Frau als Ganzes geht. Und weil das Ende dieser Geschichte feststeht, die Hochzeit des Lammes, das neue Jerusalem, darf mitten im Kampf eine leise, aber tragfähige Freude aufkommen. Die Frau ist nicht dazu bestimmt, vom Drachen verschlungen zu werden, sondern dazu, in der Herrlichkeit des Lammes zu stehen. Diese Gewissheit kann das Herz ausrichten, wenn vieles wankt. Der Weg ist hart, aber nicht sinnlos, verborgen, aber nicht verloren, angefochten, aber getragen von einer Zusage, die stärker ist als jeder Angriff. Und sie gebar einen Sohn, einen männlichen, der alle Nationen weiden wird mit eisernem Stab, und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Die Geschichte der Frau lädt ein, den eigenen Glaubensweg als Teil eines größeren Kampfes und einer feststehenden Vollendung zu sehen. Das stärkt Standhaftigkeit in Anfechtungen und nährt eine Hoffnung, die nicht auf äußere Erleichterung, sondern auf die zugesagte Herrlichkeit bei dem Lamm gegründet ist. Der praktische Boden der Frau, Christus als einziger Bräutigam. Das Bild der strahlenden Frau bleibt nicht in ferner Prophetie stehen, es stellt eine leise, aber entschiedene Frage an die Gegenwart: Wo stehe ich heute in Bezug auf diese Frau? Die Schrift zeigt, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem objektiven Dazugehören zu Gottes Volk und dem tatsächlichen Stehen auf seinem geistlichen Boden. Wie die Kinder Israels über die Jahrhunderte hinweg in alle Nationen zerstreut wurden und doch in ihrer Identität Juden blieben, aber nicht in ihrem Land lebten, so kann ein Mensch durch das Blut Christi erlöst sein und doch praktisch weit weg von dem Boden stehen, auf dem die keusche, christuszentrierte Frau ihren Platz hat. Der Apostel Paulus drückt die Eifersucht Christi über die Gemeinde so aus: Denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor Christus hinzustellen. Auch wenn du vielleicht zu Gottes Volk gehörst, ist die entscheidende Frage, ob du hier als Gottes Volk dastehst oder nicht. Praktisch zur strahlenden Frau zu gehören bedeutet darum zuerst, Christus als einzigen Bräutigam ernst zu nehmen. Es geht um mehr als die richtige Lehre über die Gemeinde, es geht um die innere Ausrichtung, aus der heraus Gemeinschaft, Dienst und persönliches Leben gestaltet werden. Wo Tradition, geistliche Leiter, Werke oder auch fromme Strukturen an den Platz rücken, den allein Christus einnehmen soll, verliert die Frau etwas von ihrer Keuschheit. Sie bleibt geliebt, aber ihr Zeugnis wird getrübt. Die Offenbarung zeichnet diesen Gegensatz scharf, wenn sie neben der Frau die große Hure Babylon zeigt, die sich mit den Königen der Erde verbunden hat und deren Glanz aus fremdem Licht stammt. Der Unterschied liegt nicht nur in der Moral, sondern in der Frage, wer ist der eigentliche Mittelpunkt? Wer bestimmt das Maß? Auf dem Boden der Frau zu stehen heißt daher, sich innerlich dort zu verorten, wo Christus das Maß aller Dinge ist. Seine Person, sein Kreuz, sein Wort und sein Geist bilden dann nicht nur eine theologische Grundlage, sondern den lebendigen Bezugspunkt. Mit Worten aus dem Hohelied klingt dies so: Ich bin meines Geliebten, und nach mir ist sein Verlangen. Diese Zugehörigkeit schließt andere Bindungen nicht aus, ordnet sie aber ein. Beziehungen, Dienste, Werke, auch geistliche Gaben verlieren ihren Eigenwert, wenn sie sich von dieser ersten Liebe lösen. Umgekehrt bekommen sie Gewicht und Reinheit, wenn sie aus dieser Liebe hervorgehen. Die strahlende Frau ist fruchtbar, weil sie in der Liebe zum Lamm verwurzelt ist, sie bringt geistliche Kinder hervor, nicht aus Aktivismus, sondern aus einer tiefen, treuen Verbindung. In dieser Perspektive wird Zugehörigkeit zur Frau nicht zu einer Frage äußerer Zugehörigkeitsschilder, sondern zu einer Einladung, das eigene Herz prüfen zu lassen. Es geht nicht darum, eine besondere Gruppe zu bilden, die sich als die Frau versteht, sondern den inneren Boden zu bewahren, auf dem Christus ungeteilt her ist. Wer diesen Boden kennt, entdeckt im Alltag eine neue Freiheit. Entscheidungen müssen nicht mehr von Menschengefälligkeit, Gewohnheit oder Angst vor Verlust gesteuert werden, sondern können aus der Frage wachsen, was dem Bräutigam entspricht. Das mag nach außen unscheinbar bleiben, doch im Licht der Offenbarung ist es genau dies, was die Frau strahlend macht. In einer Zeit vieler Stimmen und Angebote darf es darum wie eine sanfte Ermutigung klingen: Es ist möglich, heute, mitten in dieser Welt, innerlich zur keuschen, strahlenden Frau zu gehören, indem Christus wieder und wieder zum einzigen Mittelpunkt wird. Denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor Christus hinzustellen. Ich bin meines Geliebten, und nach mir ist sein Verlangen. Der praktische Boden der Frau zeigt sich dort, wo Christus als einziger Bräutigam das Maß für Denken, Entscheiden und gemeinsames Leben ist. Diese Ausrichtung löst von fremden Zentren, bewahrt vor geistlicher Verwirrung und schenkt eine stille, tragfähige Freude darüber, in der Liebe zum Lamm verwurzelt zu sein. Herr Jesus Christus, du Bräutigam deiner Gemeinde, danke, dass du dir durch alle Zeiten hindurch ein Volk sammelst, das in deiner Liebe gegründet ist. Du siehst unsere Zerstreuung, unsere inneren Bindungen und alles, was deine Stelle in unserem Herzen einnehmen will. Zieh uns neu zu dir, dass wir als Teil deiner strahlenden Frau leben, genährt von deiner Gnade und fest in deinem Wort. Stärke uns im Kampf, damit wir nicht vor dem Drachen und seinen Werkzeugen zurückweichen, sondern in deiner Überwindermacht stehen. Lass uns bewahrt sein in jeder Wüstenerfahrung und richte unseren Blick auf die kommende Hochzeit des Lammes, wo du dein Volk in Herrlichkeit vollenden wirst. Fülle uns bis dahin mit Hoffnung, Treue und der Freude an dir allein. Amen.